Daran, der Wer hat noch was zu sagen zu dieser Vision? Ich denke, dass diese ganze Vision und so weiter, die ganze Strategie des Buches, ist sehr interessant und deswegen war es ein riesiger Erfolg. Das war wirklich kein Welterfolg. Das ist ein Bestseller, einer der größten Bestseller der letzten Zeit. Das keiner hat, glaube ich, geschafft hier, also wie kurz war, so einen Erfolg zu bekommen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass er ein Modell vorgeschlagen hat, eine Quantifizierung der Intelligenz. Ja, das ist, und wir leben wirklich in einer Zivilisation, die dazu tendiert, alles zu quantifizieren. Ja, nicht wahr? Und meistens waren diese Quantifizierungen schon gelungen. Ja. Wir müssen nur bedenken, dass damals, das war noch die Zeit, als Goethe noch nicht geglaubt hat, dass man zum Beispiel Farben quantifizieren kann. Er hat nicht daran geglaubt, dass man wirklich bestimmten Wellen ausrechnen kann und dann setzt man diese Welle ein und dass das menschliche Auge sieht, tatsächlich grün oder blau oder was auch immer. Er konnte nicht glauben, dass man Farben quantifizieren kann. Jetzt denken wir, man kann das. Ja. Man kann Schmerzen quantifizieren, das weiß man bei Torturen jedenfalls. Man kann das quantifizieren, man jenes quantifizieren. Wir leben wirklich in einer Zeit der Quantifizierung. Und so stellt sich die Frage, ob man die Intelligenz quantifizieren kann. Ja. Und die Frage hat damit zu tun, dass das ist sozusagen eine Experimentalfrage bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bestimmte Wellen einsetze, er ist ganz kurzweil, bestimmte Wellen einsetze und dann der Mensch mit einem Sehvermögen, das ich als richtig, also korrekt einschätze, gesund einschätze, sagt, es ist blau, dann kann ich schon denken, ich habe sozusagen diese Quantifizierung erreicht. Ja. Und er quantifiziert die Intelligenz, indem er im Grunde sagt, Intelligenz ist zunächst einmal nichts anderes als eine Funktion. Es ist übrigens auch so eine Frage, was er eigentlich aussagt. Das ist, glaube ich, im Buch nicht so hundertprozentig klar. Entweder ist es eine Funktion, eine gewisse Operation und die Operation selbst. Auf jeden Fall die Quantifizierung erfolgt dadurch, dass man sagt, Intelligenz basiert auf der Fähigkeit, sehr große Informationsmassen sehr schnell zu bearbeiten. Ja, das heißt, wir haben für die Intelligenz im Grunde zwei Kriterien. Das ist der Datenumfang und die Schnelligkeit der Prozessierung. Nun, der Mensch ist nichts anderes als eine Maschine, die viel Daten schnell prozessieren kann. Und daher kommt dieses Gefühl der Überlegenheit. Ja, ich meine. Mensch scheint intelligent zu sein, weil er in der Tat in diesem Sinne quantitativ eigentlich gut ausgestattet ist. Nun kann man aber sich vorstellen, dass wenn die Maschinen dann weiter große Massen von Daten sehr schnell bearbeiten können, dann werden die Menschen übertreffen. Und zwar die Menschen übertreffen und intelligent sein, einfach weil Intelligenz das ist. Das heißt, Bearbeitung großer Datenmassen mit großer Geschwindigkeit. Na gut, und die Frage, die uns stellt, denke ich, ist die Frage, ob uns zu sein scheint, dass diese Art Quantifizierung dem Begriff der Intelligenz mehr oder weniger entspricht, der uns vorschwebt. Ja? Und das ist keine einfache Frage. Bei aller Naivität des Buches, wenn man darüber nachdenkt, ist keine einfache Frage. Und ich denke, dass Das Buch kann nicht verstanden werden ohne das Phänomen IQ. Ich denke, dass man, vor allem in Amerika, im amerikanischen kulturellen Kontext, wenn man sagt, Intelligenz schaut nicht Richtung Thomas von Aquinas, sondern schaut eher sein IQ. Und IQ ist ein Quotient, das eben zeigt, wie schnell man bestimmte Aufgaben löst. Man hat eine Aufgabe praktischer Art und bekommt eine Serie unterschiedlicher Aufgaben. Und eine begrenzte Zeit, um diese Aufgabe zu lösen. Übrigens, die Zeit spielt eine sehr große Rolle. Das heißt, je langsamer man eine gewisse Aufgabe löst oder überhaupt in einer bestimmten Zeit nicht löst, dann bekommt man keine guten Punkte oder gar keine Punkte. Ja? Das heißt, wir haben bei IQ, bei der Quantifizierung der Intelligenz, immer schon in amerikanischer Kultur eine bestimmte Regel der Quantifizierung der Intelligenz. Und ich würde behaupten, letztendlich das, was Kurzweil schreibt, ist eine, sagen wir, eine Philosophie der Intelligenz oder eine Vision der Intelligenz, eine Vision der Gesellschaft, die letztendlich nichts anderes tut, als einfach diesen Quantifizierungsvorgang bei der IQ-Bestimmung erweitert. Ja? Oder zum Ende denkt. Weil wirklich IQ als versucht, in Punkten zu bestimmen, wie intelligent die Menschen sind, ist nichts anderes als der eigentliche Ausgangspunkt für das Buch. Und man muss schon sagen, das amerikanische Bildungssystem und auch bei der Jobvergabe oder Postenvergabe spielt der IQ eine sehr wichtige Rolle. Zum Beispiel, wenn Bush jetzt irgendwelche Minister ernennt und so weiter, sie dürfen weniger als ein bestimmtes IQ nicht haben. Man kann zum Beispiel ein Minister in Amerika nicht sein, wenn man unter einem gewissen IQ-Niveau bleibt, weil dann wird er kaputt gemacht. Dann publizieren das, diese IQ-Daten sind alle zugänglich, das heißt, die Presse kann sie bekommen. Und wenn es zu wenig IQ hat, dann ist er fertig. Ja? Gerade jetzt wurde eine Diskussion entfacht darüber, dass eine Dame, die lesbisch war und gleichzeitig einen Geliebten hatte, ist so in eine problematische Lage geraten und hat beide umgebracht, ja? Um sich ein bisschen für eine Weile rauszukommen aus diesem Dilemma. Und sie musste eben hingerichtet werden. Und man hat so eine große Diskussion darüber gehabt. Sie hatte ein ziemlich niedriges IQ. Sie waren nicht schwarz, sie waren weiß, ja. Sie waren ziemlich niedriges IQ und man hat gesagt, mit diesem IQ hat man wirklich Schwierigkeiten. Ja? Und kann solche Aufgaben nicht lösen. Und deswegen kann man sie auch nicht hinrichten, weil für sie ist es so echte Schwierigkeit war. Das heißt, diese Quantifizierung IQ ist tatsächlich so eine sehr, sehr wichtige Dimension des Ganzen. Nun, wenn man versteht, was damit gemeint ist. Es gibt diese aus der alten griechischen Tradition, ja, ich war in der ersten Geschichte, die aus alten Griechentum überliefert wurde. Das ist die Geschichte des Mädchens, ja, nicht wahr, das gelacht hat über Phallas, ja, der über die Berechnungen der Sterne nachgedacht hat und eine Grube gefallen ist. Und dann hat sie gelacht und hat gesagt, der Mensch kann nicht intelligent sein, der nicht sieht, was unter seinen Füßen da ist, auch wenn er über die Sterne nachdenkt. Ja. Im Grunde, da war es dann die Geburtsstunde der IQ. Der IQ informiert sie nicht darüber, ob sie feinfühlig sind, ob sie großes Wissen haben, ob sie fähig sind, über das Schicksal der Welt nachzudenken, ob sie ein großer Dichter sind, ob sie tiefer Denker sind, sondern wie sie aus der unangenehmen Lebenssituation rauskommen können. Ja? Nicht wahr? Wie schnell, wie effektiv. Ob sie tatsächlich, wenn sie in eine Grube gehen, nicht da, in diese Grube fallen. Ja, das,
ja, aber nicht wirklich. Also ich meine, es geht ja, es wird ja immer nur an den Bedingungen gemessen, die irgendwie von einer Gesellschaft aufgestellt werden.
Ja gut, in dieser Gesellschaft, ja. Über eine andere Gesellschaft nachzudenken, ist vielleicht, sagen wir so, ist vielleicht ethisch gut, aber so praktisch nicht besonders intelligent. Ja, etwa, wenn man in einer Gesellschaft lebt und denkt, naja, hätte ich doch in einer anderen Gesellschaft, besseren Gesellschaft gelebt. Das ist erst ein Visionär. Das ist genauso wie Fallas hier irgendwo, der über die Sterne denkt, aber ist nicht intelligent in diesem Sinne. Ja. Intelligent bedeutet, der unter den Bedingungen, wie sie sind, rauskommen kann und die Aufgaben lösen kann, die sich das Leben ihm stellt und nicht untergeht. Ja? Der kann sich durchschlagen. So wie man sagt, eben beim Markt, ja, wenn man investiert in die falsche Aktien zum Beispiel und die Aktien gehen nach unten und sagt, das war keine so intelligente Entscheidung. Ja? Das war vielleicht eine interessante Entscheidung, eine mutige Entscheidung. Ja? Eine mutige Entscheidung. Aber eine intelligente Entscheidung war es nicht. Eine intelligente Entscheidung hat damit zu tun, dass man in unserer Gesellschaft, ja, so vom Sprachgebrauch her, dass man irgendwie so Aufgaben löst, ja, nicht wahr? Dass man Aufgaben löst, dass man irgendwie überlebt, dass man über die Runde kommt, ohne große Verluste zu erfahren. Ja, nicht wahr?
Aber und ich glaube, inzwischen hat sich der Begriff der sozialen Intelligenz auch mal widersprochen. Also, dass die soziale Intelligenz überhaupt nichts mit dem IQ zu tun hat. Also, da gab es ja vor, weiß nicht, so 8 Jahren, das ist ja auch ein bekannt, relativ gut verkauftes Buch von jemandem über die soziale Intelligenz, der eigentlich nachgewiesen hat, dass es eigentlich wirklich für gutes Leben und für gutes Überleben wirklich diese soziale Intelligenz sehr wichtig.
Das bestreite ich nicht. Und wahrscheinlich wird IQ auch in diesem Sinne erweitert. Ja? Das heißt, es kommen zusätzliche Fragen, wenn Ihr Mitarbeiter Ihnen was Unangenehmes sagt, wie reagieren Sie darauf? Ja? Oder so. Ja? Das heißt, wenn man so einen Einwand bringt, ja, dass die IQ-Forderungen für die Bestimmung der Intelligenz nicht ausreichen, dann steht man allerdings theoretisch gesehen und pragmatisch gesehen auf gleichem Boden. Man sozusagen, das Verständnis der Intelligenz ist das gleiche. Man fragt sich, über welche Fähigkeiten muss man verfügen, wie soll man reagieren in unterschiedlichen Bedingungen, in unterschiedlichen Situationen, dass man durchkommt. Und da sagt man, da muss man den sozialen Aspekt auch mit berücksichtigen, das ist richtig oder nicht richtig, aber es ist sozusagen, das geht in die gleiche Richtung. Und da würde auch kurzweil sagen, na gut, dann muss man sozusagen dieses System erweitern, dieses Programm erweitern. Ja.
Aber der Punkt ist ja auch, dass die Intelligenz als was Statisches gesehen wird, und das ist ja überhaupt gar nicht so, das entwickelt sich ja auch, je nachdem, was für Einflüssen man ausgesetzt ist. Insofern ist das totaler Bullshit irgendwie, wenn man irgendjemanden testet und da kommt dann das raus und ein paar Wochen später irgendwie hat er irgendeinen Kurs besucht oder Ferien gemacht oder was weiß ich, oder Drogen genommen oder so, dann kommt wieder was anderes bei raus. Das ist ja was total flexibel ist und deswegen kann man irgendwie das überhaupt gar nicht als Bewertungskriterium nehmen.
Ja, aber Flexibilität ist ja kein Einwand, sondern Bestärkung. Man ist intelligent, nicht ob er Drogen nimmt oder nicht, das ist kein Kriterium. Man ist intelligent, wenn man das alles gut überlebt und trotzdem seine Gesundheit, gute Gesundheit erfreut. Das heißt, man geht damit intelligent um. Ja, das heißt, man profitiert davon, geht aber nicht unter. Und zwar, in welchen Situationen, was auch immer passiert. ja, diese Idee schlicht und einfach, worauf ich hinaus will, ja, schlicht, worauf ich hinaus will, ist folgendes, dass diese Idee der Intelligenz ist in einer bestimmten Philosophie zutiefst verankert, die ja, sagen wir, Antizedent dieser Bestimmung ist und ihr vorausgeht. Die ja als solche bei Kurzweil eigentlich nicht thematisiert wird. Und das ist der Nachteil des Buches. Hat auch mit amerikanischen Verhältnissen was zu tun, weil es so einfach verinnerlicht ist. Das ist die Grundbestimmung des Menschen durch den Selbsterhaltungstrieb. Und diese Idee entsteht schon im Grunde mit Plato, ja, nicht wahr, bis zu einem gewissen Grad. Entsteht doch, entwickelt sich dann bei Aristoteles und setzt sich endgültig durch bei der frühen Aufklärung, ja, und bei den Franzosen. Und dann geht nach Amerika, die Gründungsakte der Amerika, der amerikanischen geistigen Lebens, sind sozusagen postfranzösische Aufklärung. Ja. Und da gibt es der Mensch besteht aus zwei Grundtrieben. Das ist Selbsterhaltungstrieb, ja, nicht wahr? Und Sexualtrieb, die ja allerdings in der klassischen Aufklärung widersprüchlich sind, ja, weil der Sexualtrieb uns immer wieder dazu treibt, eben zur Selbstaufgabe in einer oder anderen Form, und das bedeutet zur Missachtung des Selbsterhaltungstriebs zugunsten der Erhaltung des Artes, also der Menschheit. Das ist, Sexualtrieb wird verstanden als Vermehrungstrieb letztendlich. Das heißt, für die klassische Aufklärung ist die Selbsterhaltung generell das einzige Gesetz. Das Wesen ist intelligent, wenn dieses Wesen mit den Fähigkeiten ausgestattet ist, sich selbst zu erhalten. Bei Menschen gibt es aber diesen Widerspruch zwischen Selbsterhaltung des Artes, also der Menschheit insgesamt, der in Sexualtrieb sozusagen einkodiert ist, und Selbsterhaltungstrieb als im Individuum. Ja? Und in diesem Widerspruch definiert den Menschen, ja, im klassischen, durch die klassische, in der klassischen französischen Aufklärung. Das Problem ist dabei, sich zu fragen, ob diese Maschinen, die ja Kurzweil beschreibt, ob sie von sich aus Selbsterhaltungstrieb haben. Ob sie Selbsterhaltungstrieb haben und ob sie Selbsterhaltungstrieb haben können. Denn damit man Selbsterhaltungstrieb haben kann, muss man sterben können und den eigenen Tod nicht nur reflektieren, sondern es unmittelbare Todesangst erleben können. Das Problem mit der Aufgabelösung besteht darin, dass sie immer normativ ist. Das heißt, wir können über die Aufgabelösung nicht nachdenken, konsequent. Wenn wir uns nicht die Frage stellen, was bei der Aufgabelösung rauskommen soll am Ende der Geschichte. Ja? Also wenn ich eine Serie der Aufgaben bekomme und sie lösen muss, was muss rauskommen? Jetzt, wenn man sich fragt, soll es eine richtige arithmetische oder mathematische Lösung rauskommen? Vielleicht, wenn es eine mathematische Aufgabe ist. Allerdings, wenn man guter Mathematiker ist, bedeutet das noch nicht, dass man intelligent ist in dem Sinne. Ja, weil ein guter Mathematiker kann auch wenig intelligent sein und schnell zugrunde gehen. Ja. In der Lösung der praktischen Lebensaufgaben. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, Wer intelligent ist, der überlebt. Ja. Die Überlebensfähigkeit ist letztendlich, und das spielt auch bei Kurzweil die entscheidende Rolle, ja, sicherlich. Wenn man genau seine Argumentation folgt, Sie haben das auch erwähnt, bei der Auswahl der Maschine, Konkurrenz und so weiter, Überlebenskampf, imitiert und so weiter. Das heißt, das letzte Kriterium ist über die Überlebensfähigkeit. Das ist das Kriterium der Intelligenz. So wie das, der Begriff Intelligenz in der französischen Aufklärung, französisch-amerikanischen Aufklärung Tradition verankert ist. Nun hat man dieses Kriterium, aber muss man sich fragen, was das Überleben bedeutet. Erstens ist der Begriff Überleben in sich selbst gespalten. Und zwar ist in sich selbst gespalten. Diese Gespaltenheit übernimmt Kurzweil, indem er zum Beispiel sagt, dass wenn wir unterschiedliche Programme nehmen, lassen diese Programme sich gegenseitig vernichten in einer Konkurrenz und dann ein Programm überlebt, dann ist es gut für was? Wofür? Für die Computerwissenschaft? Für die Programme selbst? Und wie ist es mit den Programmen, die sich nicht als überlebensfähig erwiesen haben? Erheben sie dagegen keinen Protest? Kämpfen sie nicht über Überleben mit anderen Mitteln? Die Frage wird nicht gestellt. Das heißt, wenn man genau das Buch liest mit diesen Augen, also genau sozusagen die Zielsetzung und damit Normativität, die vorgegeben wird, ja, für diese Art Reflexion ständig verfolgt, merkt man, dass dieser klassische Widerspruch zwischen Überleben der Wissenschaft, der Art, der Menschheit, der Computerwissenschaft, der Computerwelt als solche und so weiter auf der einen Seite und des einzelnen individuellen Computers, der als Auslaufmodell sicherlich einfach endet. Ja, einfach. Dieser Widerspruch ist ja da. Zum Beispiel, wenn ein Computer wirklich intelligent wäre, dann warum soll er irgendwelche Brille für Kurzweil herstellen? Vielleicht soll er Kurzweil eher schnell umbringen, damit er Kurzweil nicht weiter noch ein Computer, das ist die Problematik von Terminator 1, Terminator 2, nicht der Computer entwirft, der diesen Computer ablöst, sodass dieser Computer im Eimer oder im Müll landet. Ja, ich war. Wenn man so darwinistisch konsequent denkt, und wenn ein Computer wirklich intelligent ist, das heißt, was heißt intelligent? Das heißt, überleben will um jeden Preis. Dann haben wir eine völlig andere Perspektive, als wir sie zunächst einmal von Kurzweil gehört haben. Weil plötzlich bei Kurzweil diese Computer auf der einen Seite als intelligent und noch intelligenter als Menschen vorausgesetzt werden, auf der anderen Seite absolut dumm. Das heißt, sie bleiben letztendlich Sklaven des Menschen, tun alles, was der Mensch ihnen sagt und lassen sich demontieren, wenn die nächste Generation der Computer kommt, ohne irgendwelchen Widerspruch zu erheben. Ein solches Benehmen ist ja alles andere als intelligent.
Aber es gilt ja für Menschen auch. Also das passiert ja heute. Also die Art von Selektion gibt es ja unter Menschen genauso.
Ja klar. Aber das führt immer dazu, dass wir nicht in diesen, und das ist der zweite Punkt, dass wir nicht in diesen historischen Perspektiven denken. Stellen Sie sich vor, irgendwie in Rom, in alten Rom, ein Kurzweil damaliger Zeit, er hätte so eine Vision entworfen. Er hätte gesagt, in 20 Jahren werden unsere Legionen in Nordbritannien stehen, die Aquädukten, ja, etwa gehen bis Paris und so weiter. Aber de facto kommen die Barbaren, ja, etwa, Und die Barbaren sind halt intelligent, ja? Nämlich sie merken, dass sie brauchen keine Aquädukten, sie brauchen auch keine Legionen, sie brauchen nur die Römer umzubringen und dann geht es schon viel besser. Und das war eine intelligente Lösung. Das heißt, die intelligenten Lösungen, die Lösungen des effektiven Überlebens, sowohl der Einzelnen wie auch der einzelnen Menschengruppen, sind nicht immer kongruent oder konform mit der hehren Perspektive der Wissenschaft, der Kulturentwicklung und so weiter und so fort. Und auch nicht mit den Perspektiven der Computerwissenschaft. Ja? Einfach, man kann sich ganz gut vorstellen, dass bestimmte Roboter, bestimmte Computer, auch bestimmte Menschen, wenn sie intelligent werden, eben wie das gezeigt wird in Science-Fiction-Romanen oder Filmen zu Recht, einfach die Mittel finden, diese Entwicklung zu stoppen. Und genauso wie Barbaren in spätrömischen Zeiten, durchaus intelligent. Das heißt, aus der wohlverstandenen Eigeninteresse zu anderen Lösungen kommen, ja, um ihre eigene Lebensperspektive zu verteidigen. Und das bedeutet, dass dieser Kurzweilbuch aus einer sehr, sehr unphilosophischen sagen wir, Perspektive geschrieben ist. Und das führt auch zu einem zweiten Problem. Auch dieses Problem hat Sartre schon längst hingewiesen. Und das ist ein systematisches Problem, das wirklich nach wie vor schwer zu entscheiden ist und schwer zu stellen ist und so weiter. Das entscheidende Problem besteht darin, in der Beurteilung eines anderen Menschen, und das kommt auch eigentlich in diese Richtung, die Sie angedeutet haben, nämlich, wenn wir einen Menschen beurteilen, beurteilen wir nur ihn auf der Grundlage seiner Vergangenheit. Und das ist interessant. Das ist genau das, was Kurzweil eigentlich tut. Wenn er sagt, einen Menschen kann man scannen, ja, kann man scannen und dann bekommt man diesen Menschen als Replika im Computer. Jetzt abgesehen von allen technischen Schwierigkeiten, ja, stellen wir die Frage grundsätzlich, also rein philosophisch-theoretisch, wie er sie auch stellt, ist so ein Scannen oder es ist so eine Replika tatsächlich eine Replika von diesem Menschen? Und Sartre hat schon bemerkt, dass es nicht der Fall ist. Es ist nicht der Fall, weil wenn wir das Menschen verurteilen, also zu beurteilen, rechnen wir mit der Unbestimmtheit seiner Zukunft. Das heißt, der Mensch ist ein Komplex aus Vergangenheit und Zukunft. Wir können eigentlich nicht wissen, was er ist, und deswegen können wir auch nichts kennen, und er weiß das auch nicht, bis er nicht in eine bestimmte Situation so und so gehandelt hat, wobei er diese Situation auch nicht jetzt vorgesehen ausrechnen kann. Das heißt, wenn wir den Menschen, wie jedes lebendige Wesen, ist, wie Sartre sagt, ein Projekt. Wir können nur fixieren, wie sich dieser Mensch, in welchem Zustand der Mensch jetzt ist, aber seine Entwicklung und Bewegung können wir nicht wissen, weil ein Teil dieser Bewegung in die Zukunft ragt und praktisch nichts anderes ist, als diese Angst vor dem Tode, wenn man schon sozusagen in diese klassische Richtung gehen will. Das heißt, der Mensch empfindet Angst und Streben und das alles. Und das projiziert ihn ständig in eine ungewisse Zukunft. Das steuert ihn innerlich in eine Richtung, die wir nicht ausrechnen können, weil wir nur wissen, was er alles getan hat bis dahin. Aber wir wissen nicht, was mit ihm passiert weiter. Und deswegen verstehen wir auch die Dynamik nicht, seiner eigentlichen Bewegung. Ja, das ist mit anderen Worten hat das Wittgenstein, ich habe das 100-mal zitiert, Wittgenstein beschrieben, wenn er, wenn er sagt, wir können eigentlich nie sagen, jemand versteht, was es bedeutet, Zahlen zu addieren, weil wir nie wissen können, zu welchem Schluss er kommt, wenn er sozusagen mit anderen Zahlen, die er noch nicht addiert hat, in Berührung kommt. Vielleicht kommt er zu Schlüssen, die wir nicht, noch nicht wissen und er nicht, noch nicht weiß, weil er damit noch nicht in Berührung gekommen ist. Und deswegen kann von keinem Menschen gesagt werden, dass er addieren kann und überhaupt irgendetwas tun kann. Weil man weiß nicht, was es eigentlich bedeutet. Ja. Man wusste nur, dass es bis jetzt geleistet hat. Aber was im nächsten Augenblick tut, das weiß man nicht. Und deswegen kann man eigentlich nicht sagen, ob er das beherrscht oder nicht beherrscht.
Aber an dem Punkt setzt ja aber auch die Gentechnologie an. Also ich meine, die versucht ja genau das zu bewirken. Also indem sie vorgibt, irgendwas zu verstehen, also irgendwelche Strukturen zu verstehen und praktisch gleichmachend oder wie auch immer gesundmachend, also bestimmbar irgendwie Menschen irgendwie zu verändern oder so.
Ja,
also
aber
das ist ja der Punkt, also das ist also ein Traum, an dem die genau ansetzen.
Genau, aber das ist das Problem, hat man schon jetzt erkannt. Das Problem besteht darin, dass wir in der Tat, kann man so sagen, wir haben ein Gedächtnis der Art, also das ist der genetische Gedächtnis, und individuelles Gedächtnis. Ja? Wir summieren diese zwei Arten des Gedächtnisses, bekommen einen Menschen. Tatsächlich funktioniert das nicht so. Und deswegen sagt man eigentlich, dass die genetische Information keine ist. Ja, weil was passiert de facto? De facto passiert Folgendes. Diese genetische Information als solche wird doch wie weitergegeben? Sie wird weitergegeben durch die chemischen Prozesse, die darin bestehen, dass diese Vorgaben abgebildet werden und dann zu einzelnen Zellen und Teilen des Körpers transportiert. Doch diese Transportmechanismen, die über die Entwicklung des Organismus eigentlich entscheiden, und das ist inzwischen nachgewiesen, die sind einfach Teil des Funktionierens dieses Organismus im Ganzen. Und das bedeutet, dass diese genetische Information überhaupt keine Information ist. Das heißt, die Übertragungs- oder Interpretationsmechanismen, die diese genetische Information und das genetische Gesetz weitertragen, spielen genau die gleiche Rolle wie die Polizei im berühmten Text von Benjamin. Ja? Die Polizei wendet die Gesetze an. Ja, aber wie? Das weiß nur die Polizei. Ja? Und so geht es weiter. Das Problem, wie man die Gesetze anwendet, ist strukturell das gleiche Problem, als wie man die genetische Information auf den Organismus effektiv überträgt. Das heißt, wir brauchen dazu einen Interpretationsvorgang. Und dieser Interpretationsvorgang ist selbst nicht genetisch und kann auch nicht genetisch reguliert werden. Das heißt, wir sind in einen Prozess involviert, von der sozusagen nicht von aus der Vergangenheit her vollständig interpretiert werden kann, weder genetisch gesehen noch individualpsychologisch gesehen, sondern es ist ein Prozess, der wir künstlich unterbrechen können und wirklich sehen können, an welchem Punkt wir jetzt sind. Aber es ist schon von Mathematiker des frühen 19. Jahrhunderts, Picochet und so, gezeigt, dass es dazu nichts bringt. Das heißt zum Beispiel, wir haben eine Funktion, Entwicklung eines gewissen Prozesses, unterbrechen dieses Prozess an einem gewissen Punkt und sehen, wie die Entwicklung bis zu diesem Punkt gelaufen ist. Dann wissen wir aber nicht, mit welchen Funktionen wir zu tun haben. Das heißt, der normale Differentialkalkül zeigt uns, dass der Übergang von einem Schnitt zur Funktion sogar mathematisch unmöglich ist. Wir befinden uns in Prozessen, die wir nicht ausrechnen können, aufgrund dessen, wie diese Prozesse bis zu einem gewissen Punkt verlaufen sind. Ja. Und das bedeutet, dass diese Prozesse müssen wir sehen als Ganzes, können aber nicht, weil sie zu sehen als Ganzes bedeutet sozusagen die Zukunft zu sehen, das was Kurzweil versucht. Was er macht, nennt man Extrapolation, ja, nicht wahr? Das heißt, man nimmt einen gewissen Prozess und fragt man, welche Funktion diesen Prozess weitertragen kann. Zum Beispiel, wir haben eine solche Funktion und fragen uns, wie geht es weiter? Na gut, es kann so gehen, es kann so gehen, es kann so gehen. Ja? Die Fortsetzung, ein Teil der Funktion, kann in alle möglichen Richtungen gehen. Und für jede Richtung können wir eine Formel finden, die dieser Teil der Entwicklung extrapoliert. Das heißt, er nimmt eine gewisse Entwicklung und extrapoliert diese Entwicklung so. Man kann aber so sagen und man kann auch so sagen. Ja. Und das ist genauso legitim. Ja. Und das ist nicht zufällig. Also diese Art Extrapolation ist nicht zufällig. Weil diese Art Extrapolation entspricht seinem Glauben, dass die Intelligenz kann nur quantifiziert werden als die Summe dieser Operationen mit einer Datenmasse. Nur diese Datenmasse kann und muss immer eine vergangene sein. Und das ist eben der Punkt. Wir haben eine Datenmasse und wir haben ein Programm der Bearbeitung. Diese Datenmasse ist ja aber schon als gewordene, als vorhandene gedacht. Und das ist eben der große Fehler. Weil diese Datenmasse ist ein Prozess. Ein Prozess, der man einsteigt, aber dessen Funktion man eigentlich nicht weiß. Also das ist ein großer formaler Unterschied und er macht diese Fehler, extrapoliert dann aber absolut willkürlich, ja, wie wir sie alle das bemerkt haben. Das heißt, aber diese ganze Problematik, da werden wir darüber sprechen, machen Pause, aber die ganze Problematik ist wirklich verankert in der fehlenden Diskussion über die Normativität. Das heißt, bei jeder Aufgabelösung wird diese Aufgabelösung und die Art der Richtigkeit dieser Lösung als selbstverständliche vorausgesetzt, ohne dass man die Frage stellt, in welchem größeren normativen Zusammenhang diese Aufgabe überhaupt gestellt wird. Und de facto wird diese Aufgabe gestellt, wie gesagt, im Kontext der Diskussion über die Selbsterhaltung, der Art und Selbsterhaltung des Individuums. Aber macht man das konsequent und radikal, muss man sehen, dass die Strategien der Selbsterhaltung auch sehr destruktiv, sehr gegenläufig und sehr problematisch und sehr unberechenbar sein können, wie ich das auf dem Beispiel dieser barbarischen Völker auch illustriert habe. Ja. Das heißt, man kann nie voraussetzen, dass die Selbsterhaltungsprozesse oder Triebe diesen oder nicht jenen funktionellen Weg laufen. Da mache ich jetzt die Unterbrechung. Noch einmal danke und dann diskutieren wir.